You don't make up for your sins in the church. You do it at home. The rest is bullshit, and you know it.
Thank you so much. Now would you please just drink your fucking milk and shut the fuck up?
Come on, let's go out. Nobody goes to the bathroom.
Just when I thought I was out, they pulled me back in.
So, herzlich willkommen zu Cap vs. App, dem Filmpodcast mit Maxim und Iskander. Heute mit der letzten Folge vor der Sommerpause, mit unserem Special Nummer 12, passenderweise Sommerfilme Nummer 2. Hallo Maxim.
Hi Iskander, wie geht's?
Gut, bei dir? Die Sonnencreme schon eingepackt?
Ja,
bei dir geht's bald los, ne? Oder
genau, morgen fahren wir nach Kentucky und dann geht's weiter nach Denver. Ah. Ich habe noch ein bisschen zu tun heute, deswegen trinke ich auch keinen Alkohol, weil ich fahren muss. Wir haben noch ein paar Sachen einzukaufen, wir brauchen Seil, wir brauchen...
Was braucht ihr, ein Seil?
Ja, Seil. Wir werden nämlich in einem Bärengebiet campen.
Um eure Lebensmittel in den Baum zu hängen, ne?
Genau, so ist das. Ja. Das muss dann alles gesichert werden, damit wir nicht aufgefressen werden, weil das nämlich schade wäre für unser Podcast.
Das stimmt. Bis ich einen neuen Gesprächspartner gefunden habe, der sich das alle zwei Wochen diese Tortur hier antun will.
Ja, so schnell geht das nicht, ne? Deswegen trinke ich heute Kefir.
Sehr sommerlich auf jeden Fall. Obwohl, ehrlich gesagt, Russen trinken das immer, ne? Egal wie viel Grad.
Ja, aber es ist brüllend heiß hier. Und wir sollen einen Sommersturm kriegen heute Nachmittag. Mal schauen, ob das wirklich eintritt.
Was heißt Sommersturm bei euch?
Blitz, Donner, Regen, manchmal Hagel. Es ist auf jeden Fall sehr schwül draußen. Fenster sind alle geschlossen und die Klimaanlage läuft auf Hochtouren hier.
Aber es ist nicht sowas wie Tornados oder so, oder doch?
Das ist in North Carolina zumindest eher selten. Aber die Hurricane-Saison hat offiziell begonnen. Und das kriegen wir dann immer so ein bisschen am Rande mit. Die Küste wird oft geschmettert von diesen Hurricanes. Aber was trinkst du?
Ich trinke passend, finde ich, zum Sommerfilm einen Cremant de Loire. Von Arnaud Lambert, ein sehr guter Cremant aus größtenteils Chenin Blanc. Also hat auch eine schöne Säurestruktur, eine gute Frische. Kann man, glaube ich, auch bei 40 Grad im Schatten ganz gut trinken. Passend, finde ich, um es mal so zu sagen.
Okay.
Weil hier geht auch langsam so der Sommer los. Ich habe heute aus dem Keller unseren Ventilator hervorgeholt. Und wir hoffen jetzt einfach mal, dass jetzt auch mit den ganzen Lockerungen man jetzt endlich wieder so ein bisschen Sommergefühl reinbekommt.
Ja, man darf jetzt im Außenbereich sitzen, ne? In den Restaurants und Bars.
Ja, und auch im Innenbereich. Das Ding ist aber, wenn du ein Restaurant bist, das beides hat, brauchst du trotzdem Tests für den Außenbereich.
Okay.
Lass uns wieder nicht verheddern in diesem ganzen Thema und beschäftigen uns lieber mit dem heutigen Thema. Und zwar auch nicht in dem Sinne auch eine Vorbereitung für diesen Sommer, Sommerfilme. Weil man kann ja nicht nur draußen essen und trinken. Manchmal will man sich ja auch nochmal einen Film angucken, ne?
Genau.
Und ich glaube, die heutigen Filme können alle, sind alle in ihrer Art und Weise auch ganz gut dafür geeignet.
Ja, auf jeden Fall. Als ersten Film sprechen wir Annos Amor von Maurice Pialat aus dem Jahr 1983. Der Film handelt von der jugendlichen Susanne, gespielt von Sandrine Bonnaire, die in Paris aufwächst. Und wir begleiten sie durch ihre wachende Sexualität. Und sie stößt dabei auf Unverständnis seitens ihrer Familie und auch auf häusliche Gewalt. Das betrifft sowohl beide Elternteile als auch ihren älteren Bruder. Ja, die Familie gleitet immer mehr in die Krise, wobei Susanne immer mehr den Ausbruch aus der Familie sucht und Flucht in ihren kürzeren und längeren Affären findet.
Susanne ist ziemlich frühreif, ne? Also, und ein weiteres Thema ist ja auch noch, dass sie ja aus so einem konservativen Haushalt kommt, weil ihre Mutter, ne, polnisch-katholisch ist. Für die ist das halt für ihre Mutter ist sie halt eine Hure, ne?
Ja.
Und das führt dann eben auch zu diesen schwer aushaltbaren familiären Zuständen, die dort herrschen.
Ich glaube, die Familie ist polnisch-jüdisch. Trotzdem sehr konservativ. Sie sind auch Kirschner, also Pelzhändler. Und hier baut sich auch der Generationenkonflikt auf, weil das eben eine tradierte es also jüdisch geprägtes Handwerk ist. Die Kinder sind eher städtisch, intellektuell, atheistisch, beziehungsweise...
Naja, der Bruder, der ist so ein Mischmasch, ne?
Ja, ja. Also die Kinder sind vor allem in der intellektuellen Szene Paris, also in Paris ja. unterwegs.
Ja, es macht das auch alles nicht so ganz einfach deutbar, weil zum Beispiel der Vater, der trägt keine Kippa, die Mutter eigentlich markiert nichts ihre konservative oder ihre ja orthodoxe Art, außer dass sie halt Suzanne jede Art und Weise von eigener Empfindung und Erfahrung eben ja verwehren, ne? Beziehungsweise da gibt's ja auch danach die Flucht des Vaters, der auf einmal weg ist. Ja. Und dann muss sie mit ihrer manischen Mutter irgendwie zurechtkommen. Wenn man jetzt aber uns beide hört, fragt man sich, why the fuck ist das ein Sommerfilm, ne? Also.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt, also es gibt eine relativ einfache Antwort auf diese Frage und dann eher die komplexere. Was mir so gut gefällt an diesem Film ist der Rhythmus dieses Filmes. Es ist ein lakonischer Film. Die Folge von Szenen und von Einstellungen folgt einem fast poetischen Impuls beziehungsweise Geschwindigkeit. Es hat eine gewisse Nähe auch zur Jugend dieser Figur, aber auch zur Jugend generell, in der Art und Weise, wie diese bedeutenden Einschnitte im Alltagsleben der Figuren eingebettet ist. Und wir haben diese drastischen Szenen brachialer Gewalt, aber wir haben auch sehr ruhige Szenen, wo auch die gesamte Farbpalette, die doch sehr gesetzt ist, aber trotzdem sehr schön und ja, poetisch ist für mich das richtige Wort oder lyrisch vielleicht. Diese Konstellation beziehungsweise Gegenüberstellung ist einfach sehr guckbar und faszinierend. So wie auch Sandrine Bonner in der Hauptrolle als Suzanne.
Diese schönen, klaren Farben im Bild, das ist wirklich etwas, was von Anfang an wirklich auffällt. Man muss auch sagen, dieser Sommeraspekt, dadurch, dass wir beginnen ja auch im Sommerlager, ne? Also Suzanne entdeckt sich halt zwischen amerikanischen, was ist das, Bootsleuten und anderen Touristen irgendwie, entdeckt sie eben ihre Sexualität in so einem Sommerlager irgendwo in der nicht näher benannten Côte d'Azur. Wahrscheinlich, würde ich mal annehmen, oder?
Ja, sieht sehr danach aus.
Auch dieser sehr direkte filmische Ansatz, den du gesagt hast, der ja schon im Prolog und im Opening Credit sichtbar wird, und dann kommt dieses Lyrische auch durch die Interpretation von Klaus Nomi, also von Henry Purcells Cold Song, ne? Was ja so eine extreme moderne Note auch in sich trägt. Ja. Das im Kontrast dann zu zwei sehr beeindruckenden und eindrucksvollen Szenen. Das ist zum einen das nächtliche Gespräch mit dem Vater, ja, wo sie in dem Sinne eine Art und Weise von Frieden mit ihm irgendwie macht, ne? So einen Burgfrieden mit ihm aushandelt. Und auf der anderen Seite die Essensszene zu Hause, wenn der Vater zurückkommt, um die Wohnung zu verkaufen, ne?
Ja.
Das sind sehr interessante Ansätze. Ich finde, man muss trotzdem diesen Film, der auch mit sehr viel inhärenten oder der mit sehr unmarkierten Zeitsprüngen arbeitet, ne? Da müssen ja Monate vergehen zum Teil und das wird nicht markiert. Das ist, glaube ich, das, was du auch mit Rhythmus meintest. Und das, was wir ja generell mögen, wenn eben ein Film uns selber auch, ja, die Möglichkeit gibt, darüber nachzudenken, wann, was, warum passiert. Man muss auch wirklich dafür bereit sein. Aufgrund auch dieser, du hast es brachiale Gewalt, ist auch lächerliche Gewalt, ne? Also wenn man dann diesen Bruder, diesen dicklichen Typen in seinen Polundern, wenn der dann eben seine Rage bekommt, das hat schon fast etwas Karikatives von einem herrischen Bruder irgendwie auch, ne? Dieser Typ da.
Ja, und die gesamte Situation ist dermaßen ödipal, dass ja, Lächerlichkeit ist mit inbegriffen und irgendwie wirkt das für mich zumindest umso realer auf eine gewisse Art und Weise. Also das in dieser Gewalt, weil sonst, man kennt das natürlich aus amerikanischen Filmen vor allem. Es gibt eine Art und Weise, Generationenkonflikt in russischen Filmen darzustellen. Das haben wir, glaube ich, besprochen, als wir Baba Yaga besprochen haben, wo das alles so sehr ernst wirkt. Hier ist eben, man möchte fast schmunzeln über den Bruder, der im Schoß der Mutter flüchtet und dann zwischen diesen extremen Polen sich bewegt. Das hat eine Note vom wirklichen Leben.
Als ob der Bruder sich so im Schoße der Muttermilch so Kraft antrinkt, ne, um dann auf seine Schwester loszugehen. Und das ist dieser Aspekt auch wirklich, dieser manchmal auch Sprachlosigkeit, die eben auch bei den Figuren innerhalb des Kaders dominiert. Das fand ich bei dieser Essensszene so krass, weil das ist eigentlich eine Situation, da würde man sich sonst, oder vielleicht sagt man das sich auch immer als der mutige Mensch im Off, weißt du, wie würde man selber handeln, wenn danach der Vater reinkommt und so sehr aktiv, aggressiv da mit der Mutter irgendwie zugange ist. Mhm. Und diese Reaktion, dass alle baff sind eigentlich, ne, ist, glaube ich, die, wie du schon gesagt hast, die am nächsten dran ist an der Realität. Weil normalerweise gucken wir ja auch ganz gerne alle weg. Oder sind so wie die Arbeitsassistentin vom Vater, ne, die ja den privaten Spektakel dieses Familienstreits ja immer beiwohnt, mhm, immer auch lachend daneben sitzt und so in ihre Zigarette hineinlacht, ne? Also, das ist wahrscheinlich die realistischste aller Reaktionen darauf, ne?
Ja, und es ist also in diesem Aspekt zumindest ein zynischer Film. Ein Film, der nur Lichtblicke der Hoffnung hat. Sonst ist das eigentlich eine tief traurige Familiengeschichte. Aber es sind eben diese Momente, in denen sich ja sowas wie Freiheit blicken lässt, die dann für mich zumindest überwiegen. Und ich würde ganz kurz nochmal auf etwas zurückkommen wollen, was du am Anfang erwähnt hast, dass du gesagt hast, dass dieses Mädchen frühreif ist. Ist das das Wort?
Ja.
Für mein Gefühl war das gar nicht der Fall. Also ich habe unsere Jugend, beziehungsweise meine Jugend, ich meine, wir waren ja auf der gleichen Schule zusammen und waren auch damals befreundet und zusammen aus. Also absolut näher an der gelebten Realität, wie wir aufgewachsen sind, als viele Filme, die sonst, und wie gesagt, hier ist vor allem das amerikanische Beispiel, sehr präsent im kulturellen Bewusstsein und auch in meinem Bewusstsein. Dieser Film ist viel näher daran dran an dem, was ich mit 15 erlebt und gespürt habe, als eben sowas wie Clueless zum Beispiel. Der Teen-Film ist ja an sich ein Genre. Ich würde Anno Zamora auch nicht als Teen-Film einordnen, obwohl es um die Jugend geht. Aber vielleicht siehst du das anders, ich weiß es nicht.
Das Ding ist halt, Sandrine Bonnaire, die ja danach auch wirklich eine Karriere hingelegt hat, die sehr in dieser Drama, Indie-Drama-Richtung ja in Frankreich beheimatet ist, ne? Die wirkt halt auch einfach so kindlich, ne? Trotz ihres großen Busens wirkt sie halt einfach wie ein Kind. Hm. Und dann auch dieses Romantische mit ihrem Luc, also sie hat ja in dem Sinne einen Schulfreund, zu dem sie sich aber nicht hingezogen fühlt, irgendwie körperlich, oder sie weiß ja gar nicht, wohin sie sich hingezogen fühlen kann oder soll oder will, weil sie ja immer in diesen Grabenkämpfen mit der Familie steckt, sowie mit ihrer eigenen Sexualität in dem Sinne. Dann aber trotz allem zwischendrin abgeklärt einfach mal so einen amerikanischen Typen da im Park irgendwie vernascht, ne? Also das sind so diese Extreme, die aber dann vielleicht dann doch, wie du sagst, der Realität näher dran sind als dieses christlich konfirmierte Girl, was im Boyfriend-Hoodie an der Telefonstrippe mit ihrer Freundin 3 Stunden telefoniert, ob sie jetzt den Lucas küssen soll oder nicht. Ne? Mhm. Also vielleicht ist es das. Ist auch ein sehr französischer Ansatz. Ist auch immer noch ein französischer Film, ne? Auch die Freizügigkeit fand ich sehr, ist man gar nicht mehr gewohnt von heute. Also, mhm, gerade aus diesem angelsächsischen Raum ist diese Nacktheit, ja, dieses Freizügige irgendwie verschwunden. Und deswegen ist es immer wieder erstaunlich, wenn man das dann wieder so sieht, wie das eigentlich normal ist, auch zum Teil, ne? Mhm.
Ja, und also für meinen Geschmack normal sein sollte. Aber das ist ja vielleicht ein zu großes Gespräch, um das jetzt aufzumachen, weil wir noch 3 andere Filme.
Ich lebe in Ostdeutschland. Wir haben ja mit kein Problem. In den USA hast du, glaube ich, so ein paar Barrieren zu überwinden, wenn es darum geht. Aber
naja, und ich meine, man sieht das auch. Also vor allem, ich finde, das ist dann auch erkennbar in Berlin zum Beispiel. Es gibt so eine fast unsichtbare Grenze in Berlin. Man weiß, dass man plötzlich im Westen ist, wenn dann plötzlich überall Stripclubs und Bordelle zu sehen sind. Das ist, also es gibt auf jeden Fall im ehemaligen Osten Berlins Stripclubs und sowas, aber sie sind viel verbreiteter im ehemaligen Westen. Das zeigt einen kulturellen Unterschied im Umgang mit der Sexualität und Der Westen ist einfach viel amerikanischer geprägt als der ehemalige Osten, beziehungsweise der geografische Osten natürlich auch, Kreuzberg abgesehen.
Ja, und wir beide als Zarev und Kacharev tragen ja schon in unserem Namen unseren ostigen Background.
Ja,
sehr ostigen Background sogar. Lass uns jetzt trotz all des Ostens jetzt zu einem sehr, sehr, sehr amerikanischen Film trotzdem kommen. Mhm. Und zwar, weil er das amerikanische Justizsystem zeigt, in Form von 12 Geschworenen oder Originaltitel eben 12 Angry Men von Sidney Lumet. Das war auch sein erster Kinofilm, den er gemacht hat, aus dem Jahre 1957. Und den habe ich mit reingebracht, weil ich so ein bisschen diesen Sauna-Effekt gerne haben wollte, der manchmal auch im Sommer ja vorhanden ist. Ne? Mhm. Wir sind dabei wie die 12 Geschworenen, die auch in dem Sinne keine Namen haben, sondern nur die Nummern 1 bis 12, über einen 18-jährigen jungen Mann urteilen sollen, ob er seinen Vater umgebracht hat oder nicht. Und das ist im Hochsommer in New York City, 40 Grad irgendwie draußen, und die 12 denken erst einmal, dass, oder 11 davon denken, dass sie schnell wieder rauskommen, weil sie alle von Anfang an ja der Meinung sind, dieser junge Slum-Bewohner ist schuldig.
Vermutlich ist der junge Puerto Ricaner. Das wird nicht explizit gesagt.
Für 4 Sekunden sieht man ihn. Naja. Also der Film spielt zu 99,9% in diesem einen Geschworenenzimmer wirklich. Daran ist noch ein Badezimmer angelehnt. Diese, was ist das, 30 Quadratmeter wahrscheinlich, ne? Irgendwie sowas. Geschworene Nummer 8, aber gespielt von Henry Fonda, stimmt als einziger für nicht schuldig.
Ja, dabei sollte auch noch gesagt werden, dass die Todesstrafe angestrebt wird von der Anklage. Ja,
das ist also die Brisanz, die der Film aufmacht.
Genau.
Im Hochsommer. Richtig.
Das ist für eines der klassischsten Filme, die wir in diesem Podcast überhaupt besprochen haben, glaube ich. Also ein regulärer Eintrag in den Top 10 Listen aller Zeiten, auch einfach ein Gigant, ne? Also und das liegt auch an Henry Fonda natürlich, eines der Topstars der goldenen Ära des Hollywood-Films. Aber auch an dem Ensemble-Cast, da würde ich auf jeden Fall George Vosovich, Joseph Sweeney, Jack Klugman, Lee J. Cobb und Jack Warden hervorheben. Aber der gesamte Cast ist einfach fantastisch. Und das sind Rollenspieler größtenteils, also außer Henry Fonda. Diese Geschworenen dienen auch gewissermaßen als Mikrokosmos, zumindest der männlichen Bewohner einer Stadt, aber eigentlich als Mikrokosmos der Stadt.
Der männlich geprägten Gesellschaft, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Der patriarchalisch geprägten Gesellschaft, des gesamten Sozius. Wir sehen hier alle Vorurteile und Prinzipien im Kampf gegeneinander. Wir sehen die Stärken, aber auch die Schwächen dieser Männer und die Art und Weise, wie sie versuchen, einen Umgang zu pflegen, der ständig droht, in Gewalt umzukippen. Also du hast die Hitze dieser Sache schon erwähnt, aber das ist der zentrale Konflikt und der Konflikt, der ständig auszuufern droht.
Ja, die Luft ist halt wirklich zum Schneiden da, aber das ist nicht nur, weil wir da solche, auch zum Teil Archetypen drin haben. Du hast John Lee J. Cobb, der den wütenden Vater oder den zornigen Vater verkörpert. Also man könnte sagen, der zweite Main Act, auch das moralische Gegenüber zu Henry Fonda, ist halt Lee J. Cobb. Und was er da bringt und auch wie überraschend er als Figur des zornigen Vaters spielt, der am Ende ja auch in Tränen ausbricht, was da für Bandbreiten aufgemacht werden an einem Tisch von 12 Geschworenen. Du hast ja schon gesagt, auch alles unfassbar gut besetzt. Diese namenlosen Geschworenen werden so gut verkörpert, dass zum Beispiel, das ist einer dieser Filme, den ich auch schon über 20 Mal gesehen habe. Meine Freundin hatte jetzt zum zweiten Mal gesehen und hat wieder neue Sachen darin entdeckt. Das sind diese Filme, die so ewig frisch wirken. Das liegt auch nicht nur eben und zum großen Teil natürlich am Schauspiel. Es liegt eben auch vor allem an Sidney Lumet und dass da einfach mit der Kamera und Co. Kamera geführt von Boris Kaufmann. Kennen wir den Mann, ne? Von La Talente. haben wir ihn auch schon mal gehabt, der jüngere Bruder von Giga Vertov. Du merkst hier einfach, auch mit dem Schnitt von Carl Lerner, so viele Sachen ineinander greifen, weil ehrlich gesagt, ein Film, der 96 Minuten dauert, in einem einzigen Zimmer eigentlich nur, weil du so wenig Möglichkeiten eigentlich hast, musst du so ausgearbeitet, präzise arbeiten und wie sie es schaffen, eben durch auch den Kamera und durch den Schnitt diese 30 Quadratmeter auch zu unterteilen, dass es auch eben räumliche und damit aber auch semantische, es geht ja auch um eine große Moral in diesem Film, dass diese Unterscheidungen, diese Ebenen überhaupt gegeben werden können. Gibt ein Beispiel da, wo Lee J. Cobb als eben Geschworener Nummer 3 das erste Mal über seinen Sohn redet, ne? Wie er ihn zu einem Mann gemacht hat und wie sein Sohn ihn damit 18 Jahren zurückgeschlagen hat und seit 2 Jahren reden sie nicht mehr miteinander. Und er steckt danach sein Foto in sein Portemonnaie wieder ein und geht zum Wasserspender. Und genau diese Geschichte wird von der Kamera mit aufgenommen und so schaffen sie eben diese räumliche Trennung und dann diese gedankliche Trennung auch. Und das ist so gut gemacht, dass es einfach immer wieder, egal wie oft man diesen Film guckt, egal wie heiß es auch draußen ist, es ist immer wieder Laune macht, diesen Film zu schauen.
Ja, und du hast schon den Wasserspender erwähnt, aber der bewusste Einsatz von Mise-en-Scène beziehungsweise von Versatzstücken ist einfach fantastisch. Es gibt eine andere Szene, die für mich, also vielleicht die prägendste Szene des Filmes ist, als sie den Mord nachstellen. Da sind Geschworene Nummer 3, also der Antagonist in dem Sinne, und Henry Fonda als Geschworene Nummer 8 stehen sich gegenüber, und der Geschworene Nummer 3 hat das Messer in der Hand, will zeigen, aus welchem Winkel der mutmaßliche Mörder hätte zustechen müssen, um die Verwundung, die tatsächlich stattgefunden hat, eben zu erzielen. Da wird mit diesem Messer, dieses Objekt, in ihrer Unmittelbarkeit wird da gezeigt und einfach die nackte Gewalt dieses Messers. Und ich meine, um nochmal auf so die Normalität der Industrie zu rekurrieren, oder wir wissen, wie normalerweise mit Waffen umgegangen wird in Filmen. Und hier ist dieses Messer, das ist keine Bazooka natürlich, aber es ist trotzdem, also jede Implikation dieses Messers ist in diesen Szenen zu sehen und zu spüren.
Naja, Tschechow hat auch wieder hier recht gehabt, ne? Muss man sagen. Also wenn du ein Messer zeigst, musst du es auch irgendwie einsetzen. Und genau das ist ja nach der Thrill, das ist auch ein Thriller, der Film, ne? Ist ein Justiz-Thriller im Sommer. Was anderes ist das ja eigentlich nicht. Du erwartest ja eigentlich Tote da auch, ne? Wenn so viel Testosteron in einem Raum ist, denkst du ja nicht, dass die da alle Händchen halten, so eine Art, ne? Das ist ja so die Meinung darüber.
Es geht ja eben darum, die Todesstrafe, die Exekution, diese Gewalt wird in diese Scheinjustiz eigentlich kanalisiert und versetzt. Ja. Aber du wolltest noch was sagen, sorry.
Ja, wo wir gerade bei den Räumen waren, weil du hast genau diese Einstellung, da landest du immer wieder. Und zum Beispiel eine andere, finde ich, der eindrücklichsten Kameraoperationen ist, oder in dem Sinne ist es nicht nur eine Kameraoperation, es ist auf jeder Ebene, in jedem Gewerk eine Operation gewesen, ist, wo Geschworener Nummer 10, wir nennen ihn jetzt mal den Idioten, das ist Geschworener Nummer 7. Jack Warden ist das. Ed Beckley heißt er, der diesen bornierten Idioten spielt, der sein Taxiunternehmen da hat.
Ja.
Wo der dann seine Vorurteils fast mit Schaum vorm Mund, mit Vorurteilen über die Slum-Leute redet. Und wo dann die Kamera sich von ihm, ja, in einer Großaufnahme, glaube ich sogar, und dann geht sie immer weiter zurück. Und während die Kamera zurückgeht, dass die restlichen Figuren sich angewidert von ihm abwenden, aufstehen, in verschiedene Ecken des Raumes gehen. Und am Ende steht die Kamera, ja, in der Gesamtansicht, der Typ steht alleine, fassungslos an diesem Tisch.
Ja.
Und dann wird ihm gesagt vom Geschworenen Nummer 4, E.G. Marshall ist das, der nennen wir ihn mal den Rationalen. Ich habe ihm jetzt zugehört, jetzt setzen sie sich hin und machen sie nie wieder ihren Mund auf. Und dann redet Henry Fonda und alle kehren zurück zum Tisch und die Kamerafahrt geht genau wieder zurück. Und das ist so mächtig einfach, was da passiert. Und durch diese, also man würde ja denken, einfache Mittel. Aber gerade weil es ja so schwer ist, in so begrenztem Raum so viel Spannung zu erzeugen, ist es ja eben genau die große Herausforderung, das auch zu erkennen und das dann auch genau, wie es hier passiert ist, perfekt umzusetzen. Ich finde, Sommerfilme, glaube ich, müssen ja nicht nur immer nur Strand und Sonne und Provence sein, ne? Das kann ja auch gerne mal etwas sein, was einen entweder selber schwitzen lässt oder wo man auch einfach mal den Atem anhält und sich mal ein bisschen, ja, auch mal auf was anderes fokussiert, außer das Wirren des Ventilators oder dass man halt schwitzt, ne?
Also das ja, ist, ich meine, das ist die
Kunst von Sommerfilmen.
Ich würde dann auch auf unsere letzte Sommerfilmfolge referieren, weil wir eben Do the Right Thing besprochen haben. Und da ging es auch um das Aufeinandertreffen von verschiedenen Vorstellungen von Justiz und Recht und von dem moralischen Dasein in einer Gemeinschaft.
Ja, genau. Und genauso wie es bei Do the Right Thing ist, sind die Aussagen, die ja hier von den Charakteren getroffen werden, über die Vorurteile, über auch dieses Schwarz- und Weiß-Sehen in einer Welt, sind ja aktueller denn je, ne? Und ich glaube, das ist auch eines dieser großen Verdienste von diesen beiden und auch von diesem Film, dass er über 70 Jahre später, ne, immer noch so aktuell ist. Du hast gesagt, die sind in diesem Pantheon der größten Klassiker mit drin, weil die, glaube ich, einfach über Jahrzehnte bis Jahrhunderte, glaube ich, auch einfach überdauern, ne? Weil es Sidney Lubit eben hier geschafft hat, mitten im Drehbuch von Reginald Rose, das war ja auch zuerst ein TV-Spiel gewesen, dass sie hier etwas geschafft haben, die so eine allgemeine Gültigkeit mit diesen Archetypen zum Teil auch in diesen Geschworenen, ja, auch Drama an sich begriffen haben und uns in der Kamera gebannt haben.
Ja, und ich meine, um das ein bisschen zu historisieren beziehungsweise zu gründen, solange es im vermeintlich freien Westen ein Land geben kann, wo Menschen hingerichtet werden, bleibt dieser Film relevant.
Ja. Wunderbares Schlusswort zu diesem Film. Lass uns dann zu deutlich leichterer Kost kommen. Genau, und zwar dein zweiter Beitrag zu dem Sommerfilm.
Ja, Before Sunrise von Richard Linklater, 1995 veröffentlicht. Der Film handelt von zwei jungen Menschen, dem Amerikaner Jesse, gespielt von Ethan Hawke, und der Französin Céline, gespielt von Julie Delpy, die sich im Zug kennenlernen. Sie sind beide auf der Durchreise. Er hat einen Flug in Wien zurück nach Amerika. Sie kehrt nach Paris zurück. Er überredet sie, auszusteigen mit ihm und den Rest des Tages beziehungsweise die Nacht mit ihm in der Stadt zu verbringen. Sie, ja, wandeln eigentlich, flanieren durch Wien und unterhalten sich über das Leben und über die Liebe. Wachsen sich auch näher.
Sehr nah sogar.
Ja. Ja.
Also man könnte auch sagen, sie haben sich schockverliebt. Und das Problem ist halt, dass diese Liebe auf sehr, sehr sandigem Untergrund gebaut ist.
Ja, es gibt einfach eine Deadline-Struktur. Sein Flug geht in 12 Stunden und sie muss nach Paris weiter.
Über den großen Teich, also sehr weit weg.
Ja, in einer Zeit, wo es kein Skype, kein Podigy, kein TriCast und kein Facebook gab.
Sie müssen ja nicht gleich einen Podcast zusammen machen, weißt du? So, FaceTime wird ja schon reichen. Das finde ich so bezaubernd an diesem Film, dass man das merkt. Diese analogen Zeiten, die dieser Film einfach eingefangen hat oder in dieser analogen Zeit beheimatet ist, ist der, genau wie die anderen Filme, also wirklich auch etwas Zeitloses zum Teil, ne? Weil du merkst einfach, die brauchen Reiseführer, um sich in einer Stadt zu bewegen. Mann, die laufen in Schallplattenläden rein. Die haben ein Gespräch, ohne dass sie währenddessen auf Smartphone, auf Twitter oder Instagram ihren Status updaten. Das merkt man in diesem Film einfach. Das, was das Analoge ausmacht, auch im Miteinander.
Ja, aber ich meine, in dieser Begegnung zwischen diesen zwei Menschen, die sich verlieben, etwas, was auch heute gut und gerne ständig passiert, dass zwei Menschen aufeinandertreffen und eine Faszination verspüren füreinander und ein fortlaufendes Gespräch führen, in der sie Ohren und Augen eigentlich nur füreinander haben.
Wenn ich da ganz kurz mal einhaken darf, weil genau dadurch, dass du ja durch unsere heutigen technischen Möglichkeiten dieses Gespräch überall hin verlegen kannst, über noch so weite Distanzen und in noch so unterschiedliche Räume, ich glaube, dass genau dieser Impuls, dem ja sie folgen musste, ne, dieses, sie treffen sich im Zug, unterhalten sich gut im Zug und dann geht's darum, do or die, ne? Entweder steigt sie jetzt mit ihm aus und fällt halt so ins Ungewisse, oder fährt halt weiter und weiß halt nie, was passiert ist. Dass genau dieser Umstand, dieser Abenteuerlust, die sie ja dann eigentlich braucht, etwas ist, was dadurch eben vor allem bestärkt und dadurch begünstigt wird, weil man eben nicht sagen kann, ja, wir schreiben uns gleich weiter. Ja. Sondern das passiert halt nur, wenn du halt vor die Wahl gestellt wirst. Entweder entscheidest du dich für jemanden oder eben nicht. Mhm. Und das zeigt es dieser Film, dass manchmal auch diese Entscheidung einfach fallen muss für etwas. Wir haben es ja gesagt, oder hast du schon gesagt, das ist ja nicht der einzige Film von diesen beiden Figuren und diesem einen Regisseur.
Ja, mittlerweile ist es eine Trilogie geworden. Ich glaube, der letzte kam 2013 raus. Ich habe den auch gestern Abend zum ersten Mal gesehen. Ich habe alle drei jetzt mit Colette geschaut. Das sind so schöne Filme mit dem Partner beziehungsweise mit der Partnerin zu schauen.
Ja.
Diese Faszination, die sich entwickelt und dann genährt wird über diese drei Filme. Was den dritten anbelangt, so alt sind wir nicht, wir sind noch nicht da angelangt. Was die anderen zwei betrifft, ja, das wünsche ich auf jeden Fall jedem und jeder, dass sie das selbst kennenlernen. Sich in diesen Momenten und in diesen Gesprächen zu erkennen, ist, glaube ich, macht eben die Faszination und die Schönheit dieser Filme aus. Weil diese Filme haben eigentlich keine Spannungsbogen an sich. Im dritten schon, aber in den ersten zwei eigentlich gar nicht. Das ist ein fortlaufender Gespräch. Also ich kann das nicht genug betonen. Es müsste eigentlich als Film total flach fallen, aber eben durch die sichere Hand Linklaters, aber vor allem aufgrund der Chemie zwischen Hawk und Delpy funktioniert das. Und die beiden haben auch maßgeblich am Skript mitgearbeitet, komplett umgestaltet auch. Die beiden sind auch einfach cinematische Schätze unserer Zeit.
Ja, mega. Also, wie hast du gesagt, ist diese Chemie und weil dieser Film taugt dir noch nicht mal als touristisches Material, ne? Weil du siehst die Stadt ja gar nicht. also die Stadt ist... Also die Stadt ist auskleidende Staffage des Kaders eigentlich nur. Mhm. Du hast immer, und das ist das Schöne, und das ist das Wertvolle an diesem Film, dass diese Beziehung stets im Fokus, stets im Zentrum ist. Und deshalb merkst du auch jede einzelne Geste, du merkst jedes auch betretende Lächeln oder diese Überwindung, die sie beide miteinander eben kostet, den nächsten Schritt zu gehen. Das merkst du einfach, weil die Kamera nie weggeht. Mhm. Und du hast schon gesagt, was Hawk und ich finde Delpy, ich finde so krass, dass irgendwie ihre, sie hat ja danach ein paar eigene Anläufe eben auch gemacht hinter der Kamera, ne, mit hier Zwei Tage Paris und sowas, glaube ich, ne.
Ja, sehr gute, also ist, eigentlich sehr gute Filme. Ja,
genau, aber irgendwie ist ihre Karriere in den letzten Jahren so ein bisschen abgeebbt, so richtig hört man leider von ihr nichts. Und ich finde, sie hat sich und mit Ethan Hawke und Ethan Hawke auch irgendwie auch so ein Denkmal gesetzt damit, ne, weil es ist ja auch einfach eine Leistung, zum Beispiel zwischen dem ersten und zweiten, also bevor Sunrise und Sunset, liegen ja 9 Jahre, ne, und dieser Anschluss, der gelingt einfach, weil die beide es schaffen, diesen Anschluss zu erzeugen. Ja, das hat man einfach gemerkt, wo auch danach diese Lücken entstehen. Ich fand ein bisschen schade, dass sie bei Before Sunset dann so Flashbacks reingemacht haben. Das fand ich ein bisschen unnötig, ehrlich gesagt.
Ja.
Genau, weil das die Liebesgeschichte so ein bisschen trivial gestaltet hat. Aber da reden wir von 30 Sekunden in einem 85-minütigen Film. Das ist vernachlässigbar.
Und der dritte ist unglaublich gut gelungen. Also das ist ja auch, also im Zentrum dieser Filme steht die Zeit. Linklater ist vielleicht der größte Experimenteur in Sachen Zeit und Film, weil er eben diesen Experiment, also eigentlich muss man das als Experimentarfilm betrachten, Boyhood gedreht hat, über 12 Jahre hinweg. Mhm. Die Before-Filme sind keine Experimentarfilme, aber Boyhood aber auf jeden Boyhood. Fall. Und in den Before-Filmen, also wie gesagt, dass da 10 Jahre vergehen und dass diese Schauspieler sich ändern, aber dass diese Chemie bleibt bestehen, beziehungsweise sie altert mit den Figuren. So etwas kenne ich sonst nicht. Und das ist wirklich eine Meisterleistung. Und der Fakt ist auch, dass in dem Film selbst die Zeit eine zentrale Rolle spielt, weil die Zeit wie aufgehoben wirkt im Verlaufe dieser Nächte, diese Gespräche, das ist so, als wären sie, ja, fast aus der Zeit gefallen und diese Menschen existieren nur für sich. Du hast erwähnt, von Wien sieht man eigentlich nicht viel, aber die Stadt spielt fast eine sekundäre Rolle und man merkt auch, dass das eine sehr eigenwillige Stadt ist, eine sehr eigenartige Stadt. Das beflügelt auch diese Gespräche, wie sie in verschiedenen lokalen Teilen fortlaufen. Und für mich eines der großartigsten Szenen in diesem Film, sie sind im Café und führen ein, in Anführungsstrichen, Telefonat über diesem Kaffeetisch. Aber man hört dann auch die Gespräche anderer Menschen und das hat einfach so eine beflügelt irgendwie von einem, ich höre auf zu schwärmen.
Ist absolut zu Recht. Zwei Punkte. Ich finde, so ein bisschen Inspiration konnte sich Linklater von Truffaut nehmen mit der Douanel-Reihe.
Ah,
also
ja, natürlich.
Da gab es schon mal jemanden, der über Jahrzehnte eine Figur gehabt hat.
Das ist absolut
anders, einen anderen Spotlight gelegt, ne? Weil hier geht es ja wirklich um die eine Beziehung von zwei Menschen und wie du gesagt hast, eine zeitlose Liebe in dem Sinne, während wir bei Truffaut ja doch auch die gesellschaftlichen Kontexte unfassbar fragil und wunderbar eingearbeitet, aber trotzdem drin haben vor allem und die auch das Tempo des Films mitbestimmen, also der unterschiedlichen Filme bestimmen. Und das andere Ding, was ich so bemerkenswert fand auch, also gerade diese Kaffeehausszene, das ist dieses Kaffeehaus in der Nähe des Museumsquartiers. Zwei Sachen wurden da so ein bisschen für mich deutlich. Zum einen kann dann auch diese Kaffeehausszene auch wie so ein feuchter Touri-Traum eines US-Amerikaners wirken, ne? Also so muss das Kaffeehaus gewesen sein. Mhm. Und zum zweiten aber auch, wie untouristisch dieses Wien wirkt, ne? Also, es ist so eine Stadt, die auch so ein bisschen rumkrantelt und ne, so ein bisschen seine eigene Pace mitentwickelt. Bin sehr oft schon in Wien gewesen. Ich finde die Stadt total toll. Wie ich ein Tourist bin in der Stadt, gibt es auch viele andere Touristen in dieser Stadt. Und das wirkt so, als ob sie einfach in so eine, wieder auch in so eine Zeitlosigkeit einer Stadt gefallen sind und dann einfach nur an der Donau lang spazieren und dann von einem kreativen Taugenichts ein Gedicht geschrieben bekommen. Ne? Also diese auch zum Teil ein bisschen verklärten Momente. Ich glaube, das ist auch wieder etwas, wo dieses Analoge eine Rolle spielt und auch diese Zeit, die wir hier als Dokument ja sehen im Film, auch einfach eine Rolle spielt, ne? Vielleicht ist auch eine gewisse Wehmut drin aus heutiger Sicht von 2021, so einer Post-Covid-Phase zum Teil, wo wir alle ja darauf lechzen, mit den Hufen scharren, in die Billigflieger zu steigen und wieder überall hinzufliegen, weißt du? Das ist so eine gewisse Wehmut, finde ich, die in diesem Film irgendwie auch eine Rolle spielt.
Ja, noch eine Sache und dann können wir zum nächsten Film gehen. Die Gespräche selbst haben so eine philosophische Tiefe und das wird durch sehr einfache Mittel erzeugt und das ist jetzt nicht so, als würden sie hochtrabend über Adorno und Kierkegaard reden, aber trotzdem sind diese Gespräche inhaltvoll und haben einen Impact und man kann sowohl im Schauen als auch im Nachdenken über diesen Film immer noch über diese Gespräche nachdenken und durchdenken.
Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dieser Film hat, du hast gesagt, philosophische Nachhaltigkeit nicht trotz einer Absenz von Kierkegaard und Adorno, sondern wegen der Absenz von Kierkegaard und Adorno. Weil ich habe mir zu diesem Film unfassbar wenig aufgeschrieben auch. Ich auch gar nicht das Bedürfnis hatte, mir viel aufzuschreiben, weil dieser Film ist so lässig, bleibt mir auch so ohne viel aufzuschreiben im Kopf hängen. Das ist genau diese Nachhaltigkeit, diese kleinen aufblitzenden Momente, gerade auch von Julie Delpy, ne? In ihrer Rolle, die dann einfach so Sachen raushaut. Ja. Und dann haben wir wieder genau, was wir ja schon gehabt haben, ein bisschen bei Anos Amour, dass dieser kleine Moment des Buffseins eine Rolle spielt in einer integeren Reaktion genau darauf, ne? Weil die hauen so Alltagsweisheiten und auch manchmal auch so idealisierte und zum Teil auch naive, weil auch stürmische Gesten und Gefühle raus. Aber genau das ist es ja dann in den Anfang der 20er Jahre auch, ne? Die wir jetzt ja zum großen Teil schon hinter uns haben. Wenn wir uns jetzt verklärt in unsere Anfang 20er denken. Ich glaube, das ist genau dieses Gefühl, was dieser Film erzeugt. Und ich würde jetzt mal die steile These wagen, diesen universellen Anspruch, dass egal wann man 20 ist, man sich an seine 20er erinnert sieht, wenn man gerade diesen Film guckt, Before Sunrise.
Ja. Das ist keine zu steile These, glaube ich.
Bin ja demütiger geworden mit der Zeit. Also, es ist eine Folge des Alters, wie auch so ein Teil. So, lass uns mal alle Altersgrenzen jetzt mal über Bord werfen und über Mad Max Fury Road reden. Und zwar jetzt nach so viel dialoglastigem Film, also man muss wirklich sagen, wir haben uns ja nicht abgesprochen oder irgendwas, ne, sondern wir haben einfach aus freien Stücken sehr dialoglastige Filme ausgesucht und kommen jetzt zu einem Film, der gerade nicht Dialog ist. Obwohl er trotz allem ein Actionfilm ist, finde ich, der einen sehr guten Gehalt hat. Aber dazu kommen wir jetzt. Mad Max Fury Road von George Miller aus dem Jahre 2015. Das ist der dritte, vierte Teil. einer Mad Max-Reihe.
Der vierte.
Hängt aber, der vierte Teil hängt aber jetzt nicht wirklich irgendwie, das ist alles sehr, sehr lose und sehr vage. Es geht um eine dystopische Welt. Nach allen Weltkriegen, die es gegeben haben kann, dass die ganze Welt sich um drei Sachen dreht, um Wasser, um Benzin und um Muttermilch. Wir haben Immortan Joe, das ist so der, ja, was ist das, der Herrscher.
Ja, Kriegsherr.
Dieser Kriegsherr über dieses Gebiet da. Er schickt seine erste Kommandantin, Furiosa, gespielt von Charlize Theron, los, um die andere wichtige Sache zu holen, Kugeln, also Gewehrkugeln. Nur Furiosa hat eine andere Idee, nämlich seine Preis, wie nennt man das denn auf Deutsch? Sein Geburtsharem endlich einer Unabhängigkeit und Freiheit entgegenzubringen. Die andere wichtige Rolle spielt witzigerweise Mad Max, der deshalb mad ist, weil er als Blutspender dienen muss, nachdem er gefangen genommen wurde, eben von dem ganzen Clan da. Von Immortan Joe auf sehr chaotische und sehr stürmische, sag ich auch mal zum Teil, Wege finden Furiosa und Max zusammen. Mhm. Und fahren von A nach B und von B nach A. Und das ist der absolute Wahnsinn. Das ist für mich schon fast was Genie-mäßiges wieder mal. Weil George Miller hat einfach erkannt, worum es hier geht, finde ich. Das Thema dieses Films ist es, dass wir gebettet auf ein sehr verständliches Gerüst an dystopisch aufgeladener Actionwelt, trotz allem, ne? Aber was der USP dieses Films ist, sind geile Schlachten auf fahrenden Autos durch eine Wüste. Und wie macht man das am besten? Indem man so lange wie möglich Autos durch eine Wüste fahren lässt. Und das ist, ich finde, Specials machen wir ja eigentlich immer nur Lieblingsfilme, ne?
Ja.
Und ich muss einfach sagen, Mad Max Fury Road ist eines meiner Lieblingsfilme. Dieses Gespür eben auch für wieder analog irgendwie heute wieder so ein Wort, ne, was wir irgendwie wieder heute innerhalb dieser Filme offenbart haben. Dieses Zusammenspiel aus analogem Spezialeffekt und digital nachbearbeiteten Spezialeffekt hat hier einen ganz, ganz guten Grad drin, ne?
Ja, auf und jeden Fall.
Du brauchst echtes Feuer, du brauchst echte überschlagende Autos, du brauchst einfach diesen Detailreichtum, diese Detailversessenheit in Kostümen, in einer analogen Welt. Du kannst nicht alles Avatar-mäßig einfach erschaffen durch CGI, das geht einfach nicht. Wenn ein Film einen Impact haben soll, in einer Kulisse vor allem, die ja nur aus Sand und Horizont besteht, muss das Analoge bestimmend darüber, wie beeindruckt du bist von einem Film. Und das schafft dieser Film meines Erachtens in einer Nonplusultra-Haltung auf jeden Fall der letzten Jahre, wenn nicht sogar der letzten zwei Jahrzehnte.
Ja, kann ich nur unterschreiben. Der Film hat eine gewisse Totalität und eine Tonalität, die von den Filmemachern absolut ernst genommen worden ist. Und das bedeutet eben, dass der Film eine Räumlichkeit und eine Topografie hat und entwickelt, abseits von CGI, trotzdem mit CGI-Mitteln, aber CGI-Mitteln, die bewusst eingesetzt worden sind. Wie gesagt, es wird ernst genommen, ohne dass das Ganze in Humorlosigkeit abdriftet. Ich meine, die Leute wissen, was sie machen. Sie drehen einen Film, der Mad Max Fury Road heißt. Fette Kanonen und fette Autos. Und das ist eine lange Verfolgungsjagd eigentlich. So gut gemacht und das ist auch das hat eine Qualität, die man einfach in jeder Einstellung auch sieht.
Ja, deshalb wird es auch nie langweilig, ne?
Wie kann es langweilig werden, wenn da einer auf einem Auto steht und eine feuerspeiende Gitarre spielt?
Ich weiß noch ganz genau, als ich das erste Mal diesen Gitarristen gesehen habe. Ich bin fast ausgeflippt, Alter. Das war im Kino, ich fand das, wie geil muss man sein, um sich sowas einfallen zu lassen? Das ist der absolute Wahnsinn einfach, finde ich. Es gibt so viele Action-Gadgets, es gibt so viele interessante Waffen, Kampfsequenzen, auch Stilistiken. Ne? Man denkt ja immer, zwei Autos fahren nebeneinander, die schießen sich gegenseitig mit irgendwelchen Waffen ab. Nee, so einfach ist es hier nicht. Du hast irgendwelche Speere, du hast solche Pendel, also du hast so viele Möglichkeiten. Du hast Igelfahrzeuge, du hast manchmal Motorräder, du hast solche schwingenden Waffen. Da ist ja so viel einfach auch elaboriertes Wissen, was Kampfhandlung sein könnte. Ne? Also abgespaced auch immer möglich ist. Aber darum geht's ja. Es ist ja eine Welt nach unserer Welt, in dem, das wirkt auch immer wie so ein Tupac-Video, ne? Ehrlich gesagt, dieser Film. Und das finde ich aber auch einfach so geil, weil du merkst auch einfach, dass hier nicht irgendwelche Millennials Geld in die Hand bekommen haben, sondern dass hier jemand wirklich mit einer Idee über ja auch wirklich Jahre bis Jahrzehnte daran rumgewerkelt hat und vor allem den Impetus gehabt hat, ich mache einen Actionfilm, der genau die richtige Pace hat, der genau das richtige Tempo hat. Weil, obwohl wir jetzt immer so tun, als ob es in diesem Film nur Krawall geht, es gibt auch ruhige Momente, ne? Mhm. Es gibt sogar actiongeladene Momente im Ruhigen. Ich sage nur diese nächtliche Sequenz, wo sie nicht aus dem Schlamm rauskommen mit dem Auto und wo danach dieser Bullet Farm-Typ hinter ihnen her ist. Das ja. ist, da merkst du einfach, wie dirigiert wird zwischen Stille und zwischen Kugelhagel. Und ja. das ist diese große Stärke dieses Films, dass er orchestriert, dass er auch weiß, was heiß und kalt bedeutet. Nicht nur temperaturtechnisch, sondern auch eben filmdramaturgisch.
Ich finde es auch sehr bezeichnend, einfach nebenbei, der Film ist auch eine ökologische und feministische Parabel. Das Geile an dem Film ist eben, dass das nicht in den Vordergrund gerückt wird, beziehungsweise ja. es ist immer mit dabei, aber es wird jetzt nicht, es ist nicht so, als hätte man sich hingesetzt und gesagt, okay, wir drehen jetzt eine ökologische und feministische Parabel, wie macht man das, sondern ja. hier ist Mad Max und nebenbei erfüllt es eben auch diese Funktion.
Das Interessante an diesem Film ist gerade, dass man ihm auch anmerkt, dass er eben nicht an so eine Whiteboard entstanden ist, ne? Mhm. Wo Leute irgendwelche Schlagwörter draufgepackt haben und gesagt haben, so tatortmäßig, diese Sachen müssen wir jetzt hier mal unterbringen, sondern das ist genau auf die andere Seite kam. Du hast einen intrinsischen, ja, auch einfach auch das Gespür für Diskurse, ne? Und ich finde, was dieser Film uns zeigt, ist, dass man diese Diskurse nicht nur mit irgendwelchen Familiendramen angehen kann, sondern dass man diese Diskurse sogar einbetten kann in einen actiongeladenen, bombastischen Film. In ja. Blockbuster-Kino. Das ist Blockbuster-Kino, wie wir es ja immer wollen eigentlich. Wir mhm. konnten leider diesen Film nie besprechen, weil der zu alt war für unsere eigenen Kriterien. Aber weißt du, so, das ist Blockbuster-Kino, wie wir es, glaube ich, lieben. Du hast das absolute Spektakel, komplett ausgetüftelte Bilder, das visuelle Spektakel steht im Vordergrund und trotz allem fehlt eben nicht diese Basis, diese auch nachvollziehbare Basis. Und da kommen wir jetzt mal auch zu dieser dystopischen Welt, auch dieses ganze Valhalla-Thema, die in dem Sinne Kamikaze-Leute, die sich eben hier im Morton Joe um sich drum herum schart, das ist total nachvollziehbar, weil es auch auf Spezifika einfach zugreift, die wir ja eh alle kennen popkulturell. Und weil dieser Film nicht verkennt, dass er popkulturelles Kino ist, sondern genau das Gegenteil macht, sich als popkulturelles Kino einen eigenen Stempel draufpackt, ist er ebenso effektvoll.
Ja.
Das war jetzt meine Lobhudelei über diesen Film. Jetzt haben wir wieder 1:1 bei Lobhudeleien, aber...
Der Film ist auch einfach detailgeladen. Es gibt zweiköpfige Salamander. Es gibt eine Brustmilchanlage. Es gibt Krähen, die sich in einer Einöde um Fetzen scheren. Das Auge für die Details, aber auch für das Gesamte. Und hier ist einfach mit Konsistenz ein Film gemacht worden. Also in jeder Einstellung auch überzeugt.
Und auch eine Konsistenz, die hier sogar aus sich selber geschöpft wird, weil wir haben ein Endzitat hier im Film. Und dieses Endzitat kommt ja aus, ist ein fiktives Zitat. Es wirkt ja so unfassbar mächtig, dieses Zitat am Ende, ne? Mhm. Aber das ist aus einem Prequel, aus einem Comic-Prequel, aus diesem Mad Max-Kosmos. Das heißt, dieser Film nährt sich aus sich selber und das ist ja genau das, was ja Blockbuster machen. Und er macht es auf die beste Art. Das bedeutet, hier gibt es keinen Groll, hier gibt es nirgendwo irgendeinen Punkt, wo wir beide, die ja sehr sensible Fühler haben für so Kadavertum, ja. sage ich mal dazu, ich habe mir hier nicht, und das Risiko wäre ja da gewesen, also Mad Max, ja, man mit Mel Gibson, Alter, aus den, was ist das, 70er, Anfang der 80er Jahre, wo dieses Franchise aufgebaut wurde, also hat ja alle Möglichkeit zu scheitern noch einfach.
Nee.
Und dann 2015 so einen Film rauszuballern, ganz genau zu wissen, wo er sich befindet und trotz allem nicht zu vergessen, wer er ist, das ist einfach größter Tribut, den wir dem einfach zollen müssen, finde ich.
Ja.
Und Sommerfilm deshalb, weil es ist sehr scheiße heiß in diesem Film. Nicht nur aufgrund irgendeiner Wüste, sondern auch die Motoren laufen ziemlich heiß da.
Ja, alles natürlich Empfehlungen, alles eigentlich auch Lieblingsfilme. Ja, So, ich wünsche allen unseren Zuhörern, aber auch dir, Iskander, einen schönen Sommer und ich hoffe nur, dass es nicht so heiß wird wie bei Mad Max Fury Road und dass die Situation sich nicht so zuspitzen wie in 12 Angry Men und in Anno Samor.
Sehr gehaltvolle Schlussworte auf jeden Fall. Ein wichtiger Hinweis noch, am 10. Oktober geht es weiter mit uns, mit der 5. Staffel. Bis dahin, wie gesagt, ich kann mich nur Max noch anschließen, schönen Sommer und wir hören uns im Oktober.
Ciao.
What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, all right?
Just shut up. You had me at hello. You had me at hello.
You should be kissed and often, and by someone who knows how.
I'm also just a girl. Standing in front of a boy. Asking him to love her.